Aktiv Radio Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Alle, die viel zuhören, wissen das und die anderen wissen es spätestens in einer Stunde. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Remy Wiessmann. Der Remy Wiessmann ist Neonationalrat, und man darf es noch sagen, er ist zwar schon ein paar Monate jetzt dabei, er ist Jahrgang 1967, er stammt aus dem Kanton Solothurn und in der Partei ist er in der SVP. Herzlich willkommen, Remy Wiessmann.
Ja, danke. Salut, Dani.
Remy, du hast im Kanton eigentlich schon so ein bisschen als Revoluzer gegolten. Also jetzt nicht als Revoluzer, als linker Revoluzer, sondern als SVPler bist du eher ein rechter Revoluzer. Aber eigentlich kann man das auch nicht so recht sagen, weil in deinem täglichen Leben als Anwalt vertrittst du ganz viele Leute, die nicht viel Geld haben, die in Sozialmassnahmen stecken, nicht richtig berücksichtigt werden vom Staat. Wie passt eigentlich das zusammen? Der aufsässige Remy Wiessmann, der eigentlich für Recht und Ordnung steht, und auf der anderen Seite uralte sozialdemokratische Punkte aufnimmt.
Ja, das passt sehr gut zusammen. Weil wir haben mittlerweile eine Zweiklassengesellschaft, nämlich eine Klasse der Steuerzahler, von denen, die zahlen, Gebühren zahlen. Das ist die jüngere Klasse. Und wir haben eine Klasse von denen, die von den Steuern und von den Zwangsabgaben und von den Monopolprämien erlebt. Also Stichwort zum Beispiel Elektrokonzerne, die leben von einer Monopolprämie. Und die anderen sind eben die kleinen Leute, die keine Lobby haben in dem Parlament, die keine Lobby haben in der Verwaltung. Und die müssen nur durch heute, die müssen nur noch zahlen. Und wenn sie mal einen Schicksalsschlag haben, einen Unfall oder eine Krankheit, dann werden sie einfach auf der Strasse liegen gelassen. Und für die setze ich mich ein, weil sie eben keine Lobby haben.
Aber wieso hast du dich auf die spezialisiert? Du könntest ja eigentlich ein angenehmes Leben führen, indem du irgendeinen Grosskonzern vertreten würdest. Und der überweist dir einfach jeden Monat 30'000 Franken und gut ist. Und dann kommt noch dein Salär von einem Nationalrat dazu. Was ist das, etwa 120'000 oder was hat er?
Ja, schätzungsweise 120'000 ist recht viel, oder? Wenn man vergleicht mit anderen Löhnen, muss man schon sagen. Und es ist auch richtig, also, dass ich mich entschieden habe, keine Grosskonzerne zu vertreten, weil ich will mich am Morgen noch im Spiegel anschauen kann.
Wobei, das ist also nicht sehr nett, wenn du sagst, wenn man einen Grosskonzern vertritt, dass man sich nicht mehr im Spiegel anschauen kann, oder?
Also ich unterscheide ja zwischen richtigen Unternehmen und ich sage jetzt mal, staatliche oder staatsnähe Unternehmen, die vom Staat geschützt werden. Oder wir wissen ja, die KMU, die heute strampeln, die vertreten ja auch noch weiterhin, selbstverständlich, oder Einzelfirmen, weil die haben ja keine Lobby. Aber ich rede von den anderen, von den staatsnähen Unternehmen, oder SBB zum Beispiel, Post oder eben die Stromkonzerne, das sind nicht mehr echte Unternehmen. Das ist nichts anderes als eine Anstalt, eine öffentlich-rechtliche, die geschützt und gehätschelt wird durch die Politik, durch die Verwaltung, durch den Bundesrat, durch die Regierungsrat und am Schluss dann nur so teuer, wie sie auf dem Markt wären. Aber sie sind gar nicht auf dem Markt. Sie haben keine Konkurrenz. Sie haben fünf und zwei. Sie kommen quasi noch garantierte Schutzhüllen über. Siehe Banken, oder? Credit Suisse, die darf nicht mal Konkurs gehen. Also sorry, das ist für mich nicht mehr Markt. Markt heisst für mich jeden Tag aufstehen, müssen kämpfen, müssen im Wettbewerb bestehen bleiben und selber fürs Geld schauen. Aber die einfach nur das Geld nehmen und nachher keinen Wettbewerb mehr brauchen, das sind für mich keine Unternehmen.
Aber wenn man das so hört, wärst du eigentlich viel besser als Gewerkschaftssekretär bei den Grünen.
Ja, Entschuldigung, die Gewerkschaften, was sind das heute? Das sind auch Leute, die profitieren von dieser Umverteilung von unten nach oben, oder? Die leben in diesen Gesamtarbeitsverträgen und können garantierte staatliche Leistungen über die Gesamtarbeitsverträge, die Gewerkschaften. Das ist auch wieder nur ein Staat im Staat, der profitiert von diesen Beiträgen, Umverteilung von unten nach oben. Ich sehe keinen Unterschied zwischen einer Gewerkschaft und einer Bank und einem Stromkonzern.
Wie viel Geld könnte man beim Bund, bei den Kantonen und bei den Gemeinden einsparen, wenn man da mal wirklich einfahren würde? Und wenn wir sagen, das ist ja fast, ich nehme jetzt das Wort sehr ungern ins Maul, aber eine indirekte Korruption ein bisschen. Also ich arbeite für etwas und dann schaue ich für etwas und dann mache ich das. Weil ich beim Staat arbeite, schaue ich für den Staat und so weiter. Ist das eine gefährliche Geschichte? Und wie viel könnte man von diesen 260 Milliarden, die wir beim Staat ausgeben, vermutlich einsparen?
Also ich lebe immer noch am Pareto-Prinzip, 20-80, oder? Und ich würde jetzt mal schätzen, 80% könntest du einsparen und mit den restlichen 20% könntest du wirklich staatswichtigen Ausgaben weiterhin bedienen. Es ist ganz wichtig, dass zu wissen, dass das eine Selbstbedienungsmentalität ist, ein Selbstbedienungskapitalismus, weil der Kapitalismus am Schluss auch abschafft, oder? Wenn du nur noch Partikularinteressen in der Politik stark kannst bedienen und die den Markt ausschalten, dann hast du keinen echten Markt mehr. Also der ganze Gesundheitsbereich ist kein Markt mehr. Der ganze Strommarkt ist kein Markt. Wir haben nie einen Markt mehr, überall nur Konzessionen, Staatsaufsicht, Regulierung, Überregulierung und ein paar wenige, die profitieren und der grosse Rest, der zahlt. Also ich sage, 80% zahlen für 20%, die profitieren, das ist heute der Fall.
Also nehmen wir halt gleich die Energiebranche schnell wieder raus. Also Axpo hat, ja, glaube ich, im ersten Halbjahr 23, ich kenne den Abschluss jetzt den Abschluss nicht, etwa 3 Milliarden EBIT geschrieben gehabt. Das wird etwa dort irgendwann geblieben sein. Also die haben Geld verdient wie blöd. Und ich durfte Axpo auch hier am Mikrofon begrüßen und dann habe ich Folgendes gelernt. Die Stromkonzerne, die alle den Kantonen gehören. Sei das BKW ist mehrheitlich bei den Kantonen, Axpo ist mehrheitlich beim Kanton Zürich und beim Kanton Aargau. Die verkaufen ihren Strom über eine internationale Börse. Weil sie viel mehr bekommen an der internationalen Börse, als wenn sie es uns direkt würden verkaufen. Also unsere Kantone mit unserem Staatsbetrieb verkaufen das ins Ausland theoretisch, also an der Börse, damit wir Bürger, die diese Firmen eigentlich theoretisch gehören, das teuer wieder an der Börse müssen zurückkaufen. Und darum haben wir so einen teuren Strom. Weil wenn man schaut, von der Produktion, von den Kilowattstunden her, wo in der Schweiz weit produziert werden, 2018 und 2024, ist überhaupt kein Unterschied. Außer das eine Kraftwerk ist jetzt weg von den Berner. Aber sonst ist das immer noch genau gleich und wir zahlen um Faktoren mehr. Wieso gehen hier nicht viel mehr auf Barrikaden?
Es ist ganz einfach, weil die Leute heute nur noch krüppeln und arbeiten, bis sie kaputt sind zu oben und haben keine Zeit mehr, sich zu wehren, weder politisch noch sonst irgendwie. Und der ganze Frust stellt sich dann maximal bei einer Volksabstimmung dann vielleicht auf, oder? Und aus. Und dort ist es auch ausleben, der Frust. Zum Beispiel jetzt aber gerade bei der 13. AHV-Rente, oder? Dort ist der ganze Frust, hat man gespürt von der Bevölkerung, die jetzt quasi dort durchgeschlagen hat. Und ich sage, das ist nicht der Erfolg von der Linken, die Abstimmung, sondern das ist der Erfolg vom Frustpotenzial von der Bevölkerung. Jetzt zeigen wir es denen mal. Sie nehmen uns den ganzen Tag das Geld aus dem Sack, jetzt schlagen wir zurück. Das war eine Frustreaktion.
Aber wieso, jetzt im Energiebereich, wenn ich schnell dabei bleiben darf, wieso startest du mit deinen Kollegen, die der gleichen Meinung sind, nicht eine Initiative, die eigentlich heisst Schweizer Strom für Schweizer? Wo wirklich die zu Eigenkosten müssen das durchreichen bis zu mir heim. Und das Gleiche gilt auch für das Grid selbstverständlich. Auch dort einfach nur minimale Kosten und nicht noch viel Geld auf dem Grid verdienen, wo der Strom durchfließt. Dass sie nicht mehr an die Börse dürfen damit, sondern dass sie müssen zuerst das Schweizer Volk befriedigen, die Schweizer Firmen befriedigen. Und zwar wieder zu den Gestehungskosten, die vielleicht 3-4 Rappen pro Kilowattstunde sind effektiv. Und nicht mehr. Und wenn sie noch mehr haben nachher, dann dürfen sie es gerne verkaufen. Aber nicht mehr eine Strommangellage erzählen und mehr oder weniger den ganzen Strom ins Ausland verkaufen.
Das Problem ist die Liberalisierung des Strommarkts, die wir hatten. Das kannst du fast nicht mehr zurückführen. Du müsstest das schon übergeordnet machen, überparteilich, mit den Interessen von allen Parlamentariern. Du findest aber keine Mehrheiten, weil auf der einen Seite die Stromlieferanten haben so viele Lobbyisten in Bern, oder? Die steuern das alles da oben und es sind so viele Partikularinteressen verhangen mit gewissen Parlamentariern, dass du keine Mehrheiten findest momentan. Wir müssen also einen günstigen Zeitpunkt finden und vor allem Mehrheiten finden im Parlament für so etwas. Und vor allem
aber die Liberalisierung ist ja eben nicht durch, sondern die Liberalisierung in der Schweiz ist ja nur, wenn du ein gewisses Kontingent voraus abnimmst, dann gehst du in einen liberalisierten Markt.
Genau.
Aber 95% der Schweizer gehen nicht in einen liberalisierten, sondern in einen monopolisierten Markt. Rein, oder?
Also eben, ich rede von Pseudoliberalisierung. Also man ist auf dem halben Weg stehen geblieben, man hat keine strikte Trennung zwischen Staat und Privat gemacht. Ich sage immer, entweder komplett liberalisieren, dann gewinnen auch alle, oder man tut den Staat ein und sagt, das ist eine Infrastruktur, die man sein muss, die beim Staat muss bleiben muss. Und ich bin der Meinung, das hätte man gar nicht so halbpatzig machen. Und jetzt haben wir genau das Problem, wir haben ein Oligopol mit ein paar wenigen Stromkonzernen, die sich dumm und dämlich verdienen auf Kosten von allen. Oder? Und das müsste man ändern. Und da wäre die Initiative sicher das Richtige. Aber da brauchst du eben, ich sage jetzt, Mitstreiter, die bereit sind, das zu machen. Und wir haben das gleiche Problem, ja nicht nur beim Strommarkt, wir haben auch im Gesundheitsmarkt haben wir genau das Gleiche mit den staatlichen Spitälern, die profitieren kassieren. Und jetzt wollen sie ja noch die Prämienverbilligung machen mit 10 Milliarden. Das ist wieder eine Umverteilung von unten nach oben ins Gesundheitssystem, dass wieder ein paar oben gut verdienen können, Chefärzte und so weiter, Krankenkassenchefen. Und wir haben das Gleiche in anderen Bereichen, zum Beispiel im ganzen Versicherungsmarkt. BVG ist ja auch nicht liberalisiert. Das sind Zwangsversicherungen. Da profitieren auch ein paar wenige da. Also du siehst, du hast überall die Machtverhältnisse, wo wirklich sklerotisch sind. Du kannst fast nicht aufbrechen. Du müsstest wirklich mit dem Presslufthammer ein Reset machen. Den mit der Motorsage müssen wir eben auch haben. Den in Argentinien, oder, der das macht.
Aber die können ja als Volk gehen. Also wenn du es nicht mehr schaffst, das Beamtentum oder die grossen staatlichen Firmen oder das Parlament zu überzeugen, dann könntest du ja wieder als Volk gehen und dem Volk mal sagen, beispielsweise jetzt beim Strom, Schweizer Strom für Schweizer, oder?
Also Argentinien hat ja gezeigt, die haben so eine hohe Inflation, dass nur noch jetzt die Tabula Rasa-Methode funktioniert. Also der Leidensdruck muss offenbar so gross werden mit der Inflation, dass man nachher übereinstimmend sagt, wir brauchen jetzt eine Änderung in die richtige Richtung. Also mehr Markt, oder? Und Staatsabbau. Weil der Staat führt ja dazu, dass eben die Inflation wächst und so weiter. Der überbordende Staat und die Arbeitskräfte wegsucht vom Markt. Und das Problem ist, oder, wenn du sagst, ich mache jetzt einfach nur beim Strom, tue ich das ändern, dann brauchst du übereinstimmende, du brauchst Partei, die das unterstützen. Du kannst nicht nur isoliert dort dran, oder du brauchst einen Common Sense, oder wie würde ich sagen, eine Akzeptanz bei den verschiedenen Parteien auch, zumindest bei gewissen Leuten, oder bei gewissen Parteien, sonst kommst du nicht weiter. Oder die Piratenpartei hat ja schon mal probiert, so isolierte Initiativen zu machen. Es gibt viele Splittergruppen auch nach dem Corona und so weiter. Die versanden möglicherweise irgendwann, wenn sie keine grossen Unterstützer haben im Parlament, dann werden sie ausbremst. Und ich sehe momentan wirklich das Problem, wenn ich der Wandelhalle da wird es mir schlecht. Da sind so viele Lobbyisten, die täglich umeinander schwirren. Stromlobbyisten, Gesundheitslobbyisten, Versicherungslobbyisten. Die haben einfach nur ein Ziel, noch mehr Geld den Leuten aus dem Sack zu nehmen, damit man oben gut leben kann.
Jetzt in der Schweiz haben wir ja nicht so eine wahnsinnige Inflation gehabt. Wir sind besser weggekommen als Europa, wo ja in der Spitze einen Monat bis auf 11% rauf ist gegangen. Das Gleiche gilt auch für Amerika, wo relativ hoch ist gewesen, und die Schweiz ist noch relativ glimpflich weggekommen. Also auch hier weniger Leidensdruck vermutlich als in Europa.
Ja, das ist eben der Vorteil, den wir noch haben. Wir haben zum Glück noch gewisse autarke Systeme, autarke Bereiche, oder sagen wir Landwirtschaft, Energie auch. Und das ist natürlich jetzt uns zu gut gekommen, dass wir dort, wie gesagt, eben keine so starke Inflation hatten. Wir haben natürlich auch währungspolitisch gute Wege beschritten, die andere nicht gemacht haben. Das war unser grosser Plus gewesen.
Es sind ja zwei Sachen in der Inflation, die man so benennt. Das eine ist die Inflation und das andere ist die Kerninflation. Oder? Und das ist wunderbar. Oder? Man nimmt einfach immer die Inflation, die einem gerade passt. Und das, was uns ja wirklich blockt, das sind Lebensmittel, die teuer werden, oder? Wenn ich jetzt nicht viel Geld im Sack habe. Und das ist die Nebenkosten, die ich habe, zum Leben und Wohnen. Und das ist eben unter anderem auch der Strom, oder? Und dann nimmt man die Kerninflation und rechnet genau das raus und sagt, ja, wir können die Energie jetzt nicht reinrechnen, weil das ist eben ganz starken Schwankungen unterworfen. Und darum gehört das gar nicht zur Inflation dazu. Wir nehmen die sogenannte Kerninflation. Aber das ist ja genau das, was die Leute interessiert, oder?
Ja, das ist natürlich auch buchhalterisch ein Trick, oder? Dass man die Inflation statistisch tief behalten kann. Das haben wir übrigens auch bei den Arbeitslosenzahlen. Man hat ja viel eine höhere Arbeitslosigkeit in der Schweiz, wenn man alle einrechnen würde, also auch die dann verschwinden im Haushalt zum Beispiel oder irgendwie auf einer Weltreise oder irgendwie sonst abtauchen, die sind ja nicht drin. Es sind ja nur die drin, die bei der Arbeitslosenkasse während der Rahmenfrist noch Gelder beziehen.
Also, und die, die langzeitarbeitslos sind, genau, sind nicht mehr drin. Also, genau. Die Gemeinde für sie verantwortlich ist, die sind nicht mehr drin.
Genau. Das ist fake, oder?
Die irgendwie in ein Programm reinkommen und einen Pseudo-Vertrag bekommen,
genau.
Die sind auch draussen. Also wirklich nur die in diesen Monaten, wo sie dürfen Arbeitslosenversicherung beziehen, das sind Arbeitslose, oder?
Richtig, genau.
Und alle anderen, die auch arbeiten, aber nicht können sie es nicht.
Also auch die Hausfrauen, die weg sind, oder? Das darfst du heute nicht mehr sagen, Hausfrau, das ist ja despektierlich, aber das sind ja genau die dann eben dort verschwinden, oder? Die werden auch nicht in der Statistik erfasst.
Remi, du kommst eigentlich aus einem Politikerhaus, oder?
Ja.
Das ist richtig. Also, du hast zwei Grossväter gehabt, die politisch aktiv waren. Ich glaube, der eine hat Weber geheißen, der Ständerat sogar.
Ja, genau.
Ja? Und der Weissmann war auch irgendwie politisch aktiv gewesen, also dein Papi in dem Fall.
Ja, also mein Papi war Ortsparteipräsident von der SP in Zuchwil sogar.
Und der andere war der Grossvater, der Weber, oder? Der
Grossvater war dann der auch, genau. Und der andere Grossvater war Finanzminister von Alten, kann man sagen. Der hat geschaut, dass die Gelder dort zusammengeblieben sind. Übrigens, bei der Anwaltsprüfung ist der damalige Finanzdirektor Rötlisberger zu mir gekommen und hat gesagt, du, dein Grossvater, das war noch einer, der zu den Finanzen geschaut hat in Alten.
also das ist dir ein bisschen in die Wiege gelegt worden, oder? Die ganze Politisiererei.
Ja, also mein Vater zum Beispiel hatte extrem viele Bücher gehabt, oder? Also so wirklich historische Bücher, politische Bücher. Und dann bin ich immer schnäuseln und das hat mich schon ein bisschen geprägt.
Er war ja. Lehrer, genau.
In
Zuchwil?
In Derdingen.
In Derdingen, aber in Zuchwil hat er gewohnt? Oder? Richtig. Er war im Gemeinderat von Zuchwil?
Genau.
Als in welcher Partei denn?
SP.
Also dein Vater war ein SPler?
Genau.
Meinst du eigentlich, er hat nicht so wahnsinnig Freude an dir als SVPler? Oder wenn er sieht, wie sich die Parteien verändert hat, wäre er vielleicht heute auch in der SVP?
Er ist in der SVP. Also ob er formell drin ist, weiss ich nicht, aber er unterstützt uns, wo er nur kann. Also er hat eben auch die Entwicklung durchgemacht, die viele SP durchgemacht haben und gemerkt haben, das Volk wird nicht mehr vertreten von der SP, sondern auch die SP tut eben gewisse Partikularinteressen.
Also hast du hast immer noch dürfen heimgehen, wo du bei der SVP eingetreten bist?
Ja, natürlich, absolut. Also die Topi-Sache. Und der Grossvater ist eben halt gestorben. Ich weiss nicht, wie er reagiert hat. Er ist im 2008 gestorben, er hatte ja Jahrgang 17 gehabt. Und er war ja auch in der SP als Ständerat. Aber er hat eine andere Linie verfolgt, damals noch, wie der Willy Richard. Er war zum Beispiel auf Kernenergie und hat sich eingesetzt. Und als ich mal heimgekommen bin zum Grossvater und mich kritisch über Kernenergie geäußert habe, weil ich in der Kante gehört habe, da habe ich gerade zusammen Schiss gefasst.
Du bist ein Berggänger. Also man trifft dich sehr viel an in den Bergen, überall. Eigentlich fast jedes Wochenende, wenn du kannst, bist du mit den Ski oder den Füßen halt unterwegs. Und gehst auf Höhen, du gehst noch immer her, wo man sagt, irgendeiner sollte nicht allein dorthin gehen, sondern da braucht es einen Bergführer dazu. Du bist auch mal einmal in eine schwere Lawine hineingekommen, wo du eigentlich die Chance gehabt hast, oder die negative Chance gehabt hast, wirklich zu sterben dort drinnen. Aber der liebe Gott hätte dich noch nicht wollen. Er hätte dich noch sein lassen. Also du hast dich mit eigener Kraft wieder ausgraben können. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was war die Fehleinschätzung für die Lawine, dass ihr überhaupt reingekommen seid? Und was ist passiert, dass du gedreht worden bist von diesem Schnee und nicht zu tief unten warst?
Also es waren drei Faktoren bei der Fehleinschätzung. Erstens war es erhebliche Stufe, also orange. Zweitens die Lage ist Nordost, also klassisch mit viel Buffer. Und das dritte war eine Hangwinkeländerung. Also ich bin reingefahren in eine Zone, wo oben der Hang eine Winkeländerung gemacht hat. Also es ist von einer steilen Zone in eine flache Zone. Und dort ist wie so ein Leintuch über der Kante, wo am meisten Spannung drauf ist. Also wenn du so eine Geländewinkeländerung hast, hast du am meisten Spannung drauf. Das ist Klassiker. Und was natürlich die Ursache war, ist die Gruppendynamik. Oder? Ich war mit einem Kollegen und wir waren noch ein bisschen jünger. Und wenn man so ein bisschen jünger ist, will man den anderen zeigen, was man kann. Oder? Und man war sich wirklich sicher, dass es funktioniert. Und es hat eben nicht funktioniert. Ich hatte mehrere glückliche Faktoren, die nicht zum Totalversagen geführt haben. Erstens ist der Riss von der Lawine ist über mir vorgespickt, also nicht unter mir. Also die Lawine ist über mir ab. Oder? Und ich habe den Riss auch gesehen und dann in der nächsten Sekunde habe ich auch instinktiv die Stöcke vorgeschossen, dass ich keine Ankerwirkung am Schluss hatte. Also das habe ich können. Und ein glücklicher Fall war auch, dass die Bindung nicht richtig eingestellt ist. Also ich hatte die Bindung ganz locker, dass die Ski abgesprengt. Die habe ich mich nie mehr gefunden, bis heute nicht. Also ich bin x-mal den Hang absuchen. Vielleicht hat irgendein Bauer oder sonst jemand die Ski mitgenommen, keine Ahnung. Und dann beim Auslauf, also ein wichtiger, glücklicher Faktor war auch, es war eine saubere Lawine, ohne Dreck drin, also keine Steine, kein Holz. Und es war keine Grundlawine, es war also eine Schlifflawine, also die Lawine ist ab auf einer harten Schicht, auf einer harten Schneeschicht, die sauber war. Und durch das hatte ich keine mechanischen Verletzungen gehabt. Und ein weiterer Faktor war, dass unten beim Ausgang, Auslauf von der Lawine, ist nachher keine Stauchungszone war, also keine Mulde oder keine Rinne, wo der Schnee sich auftürmt, sondern es war ein flacher Auslauf. Und durch das ist der Schneedruck ist schon hart gewesen, aber es war nicht so gewesen, dass man ihn nicht sprengen kann.
Weißt du noch, wie weit dass du transportiert worden bist? Also von dem Moment an, wo dich die Lawine erfasst hat, bis zu dem Punkt, wo du bist bleiben stehen und wieder hast ausgraben können?
Ja, es waren etwa 6 600 Höhenmeter gewesen, so.
Das Loch ab?
Das Loch ab, ja. Also es war wirklich wie eine Wildwasserbahn gewesen. Weißt du, wie im Europapark vielleicht oder irgendwie im Aqua Alpa Mare oder wie das heisst. Du bist so in einer Bahn und dann machst du Radam, dann kommst du schon wieder in die nächste Stufe und irgendwann...
Und bist du während der Zeit immer an der Oberfläche geblieben und sie dich einfach mitgetragen? Oder du bist im Dunkeln runtergegangen?
Genau. Also ich bin relativ schnell ins Dunkel gekommen. Das hat mich auch erstaunt, oder? Also ich habe... Zuerst ist ja die Schneedecke implodiert, oder? Mit einer riesen Staubentwicklung und nachher kannst du nie haben. Du bist wirklich so wie im Vakuum irgendwie. Und kannst du nicht haben. Und dann ist es schon losgegangen, der Transport, wie ein Zug, der anfährt, oder? Du bist drin und kannst nichts machen. Und dann siehst du, versuchst zu schwimmen, hast ja das gelernt, Stück hast du nicht mehr. Und irgendwann kannst du es nicht mehr weiter schwimmen. Es geht einfach nicht. Und dann siehst du, wie es dunkel wird. Und es war dunkel gewesen. Und dann habe ich gewusst, ich muss jetzt irgendwie die Hänge vordran haben, dass ich eine Lufthöhle habe, wenn es still steht. Und ja, auf jeden Fall ist es irgendwann einmal ausgelaufen und immer wie härter geworden, wie Beton. Und am Schluss bin ich gelegen. Aber ich habe dann zuerst nicht gewusst, wie das ich liege. Das ist auch noch wichtig. Ob ich jetzt flach auf dem Rücken, flach auf dem Bauch oder vertikal Kopf nach unten, das wäre super geil. Und ich bin jetzt glücklicherweise auf dem Rücken gelegen und habe hochgeschaut und gesehen, die Schneedecke ist nicht so hoch. Also man hat ein bisschen das Licht irgendwie noch gesehen oben. Und ab dem Moment habe ich gewusst, jetzt laufen 15 Minuten, der Dicker läuft wegen dem Sauerstoff. Wir sagen ja 15 Minuten und dann hast du keinen Sauerstoff mehr. Und da habe ich gewusst, ich muss jetzt irgendwie mich bewegen können, dass ich das aufspalten kann. Und mit den Füßen ist mir das gelungen. Mit den Füßen habe ich am meisten Kraft gehabt, weil ich auf dem Rücken gelegen bin mit den Skischuhen.
Und wie viel Zentimeter Schnee ist da oben an dir gelegen?
Ja, das ist schwierig. Vielleicht einen halben Meter so. Also es ist...
Ah, das geht, das bringt man weg.
Irgendwie habe ich es weggebracht, ich weiß auch nicht wie.
Und dein Kollege, was ist mit dem passiert?
Der war völlig hilflos. Der hat mir dann erzählt, dass er oben gar nichts mehr gesehen hat wegen der Staubentwicklung. Also es war blind faktisch. Und nachher, als der Staub weg ist, hat er auch nichts gesehen. Er hat einfach den Auslauf gesehen vom Weiterung, oder 600 Meter Weiterung. Und ist nachher mit dem Berrywox, das ist so ein Suchgerät, ist er verzweifelt.
Das hast du gehabt? Also du hast einen Sender dabei gehabt?
Ich hatte einen Sender dabei, aber der geht eben erst ab 50 Meter und vor allem nicht auf der gleichen...
Was heisst ab 50 Meter?
Ab 50 Meter Nähe. Oder der geht nicht an...
Distanz vom Kollegen zu dir?
Ja, also die Distanz war mal das Problem und der Höhenunterschied. Er war auf 600 Meter und sie strahlt. Der strahlt natürlich horizontal raus und nicht runter, oder? Also du kannst nicht 600 Meter strahlen und detektieren, das geht nicht. Das ist also verzweifelt ist der, ich habe ihn nicht ausgesehen, habe ihn gesehen, wie er runterfährt im Zickzack und auf das Berrywox schaut. Er schaut nicht zu mir runter, obwohl ich schon ausgegraben bin, sondern schaut immer noch aufs Berrywox. Und dann habe ich schon gerufen und gesagt, hör auf zu suchen, ich bin ja draussen, oder? Und unterdessen haben schon zwei irgendwie die Rega angerufen und ich habe gesagt, du ab, es braucht keine Rega, fertig. Ich bin da, oder? Ich hatte die Schulter ausgerenkt und wieder spontan eingerenkt. Und ich bin dann selber auch mit dem Ski vom Kollegen zum Auto gefahren. Und der Kollege er hat mich zuerst schon buckeln, das ist auch nicht gegangen, weil ich viel zu schwer war im Tiefschnee. Und er hat mir seine Ski gegeben und ich konnte mit der vorderen Bindung vorfahren. Oder? Du kannst ja mit der Ski schon in dieser Fixbindung kannst du eben allein vorfahren, auch mit anderen Ski. Du kannst einfach hinten nicht einklagen, also quasi Telemark-Style. Ich bin dann zum Auto, ihm seine Ski, dort, wo ich eben ins Inselspital einarmig gefahren bin. Ich würde ja sagen, ist verjährt, ist ja nicht mehr so lange her, ist irgendwie schon länger her.
Man kann davon reden, fast wie lebendig begraben ein bisschen, oder?
Ja.
Also das ist glaube ich etwas vom Schlimmsten, was einem passieren kann. Also ich denke immer, wenn man entführt werden und es würde einem jemand vergraben, oder?
Ja, und wichtig ist einfach, dass du am nächsten Tag sofort wieder Ski durchmachen gehst, weil sonst kommst du eine Abwehrhaltung über. Das ist ja bei jeder Traumatisierung, musst du die immer wieder stellen. Und ich bin auch am nächsten Tag schon wieder gegangen. Also ich bin auch nicht einfach daheim geblieben, sondern habe mich dem gestellt. Oder? Das ist wichtig, sonst fährst du dich an, fragen und dann schiesst du irgendwann das schöne Hobby weg. Und ich habe gewusst, ich will das Hobby nicht verlieren.
Also ist ja bei dir nicht ein Hobby, es ist ja eigentlich ein Beruf, oder?
Ja, es ist eine Dekompensationsmassnahme, um diesen Unbill und diesen ganzen Bürokraten zu entschwirren, oder? Wo die da ganz
also bist pro 7 Tage bist du 2 Tage in den Bergen?
Ja, das wäre schön, das reicht nicht. Also, im Schnitt pro Woche vielleicht einen Tag, so, ja.
Würdest du heute in so einer gefährlichen Situation immer einen Bergführer mitnehmen? Oder sagst du dir, ich kenne jetzt die Berge so gut, ich bin jetzt eigentlich mein eigener Bergführer, das passiert mir nicht mehr?
Also Bergführer empfehle ich allen, die das erste Mal gehen oder in eine Region gehen, die sie nicht können. Oder, also da hast du den Bergführer, der die Region kennt, der gibt dir auch eine Sicherheit, der haftet ja, wenn ein Unfall passiert. Ich würde gerne mit einem Bergführer wieder etwas machen. Ich bin einfach momentan nicht in der Lage, weil einen Bergführer zu nehmen, ist heute nicht so einfach. Du musst ja mit ihm auch einen Termin abmachen, das Wetter muss stimmen. Der ideale Bergführer ist der, der mit dir eine gewisse Nähe hat. Das hatte ich eine Zeit lang mit dem Bergführer von Adelboden. Der hat mir aber angerufen und gesagt, du Remi, jetzt gehen wir auf den Eiger. Die Verhältnisse sind super. Und dann musst du alles liegen. Dann kannst du nicht sagen, ich habe keine Zeit. Weil das ist einmalig. Oder? So eine und dann sind wir auf den Eiger auf und die Westflanke runtergefahren. Das ist aber auch schon lange her. Und das ist heute weniger möglich, weil die Bergführer sind heute so ausgelastet und sie einplanen, weißt, in Gruppen-Events und die ganze Schullagergeschichte oder was auch immer. Dann war das noch möglich gewesen und ja, das war ein Glücksfall gewesen dann. Aber heute ist es schwierig, weißt du, du planst eine Woche, ich kann gar nicht eine Woche weg im Geschäft. Sonst, also, das ist auch noch ein Punkt bei mir, oder? Weil das Geschäft läuft ja weiter. Und darum bin ich angewiesen auf gewisse Tage, wo es schön ist und dann gehe ich. Aber dann gehe ich halt allein, weil ich brauche den Bergführer nicht, ich gehe in Gebiete, wo ich kann.
Was heisst allein? Ganz allein?
Ganz allein, ja.
Also ist niemand bei dir?
Nein, ist niemand. Also
wenn du sie das nächste Mal verwünscht, dann verwünscht sie endgültig, oder?
Ja, ich habe mich ja selber befreit, oder, das letzte Mal.
Ja, aber das passiert einmal im Leben und das zweite Mal nicht
mehr,
oder?
Ja gut, seither ist ja nichts mehr passiert. Also ich habe wirklich, ich schaue natürlich, also das ist ein wichtiger Punkt, wenn du allein unterwegs bist, bist du viel vorsichtiger. Die Gruppendynamik verleitet einfach zu unüberlegten Handlungen. Oder die meisten Unfälle musst du mal achten. Auch der neue Unfall jetzt auf der Tête Blanche, oder? Das war eine Sechsergruppe. Wenn du allein machst du das gar nicht. Oder? Du vertraust immer aufeinander oder vertraust auf einen Bergführer. Aber es gibt auch mit Bergführerunfällen. Und das ist eben das Vertrauen in der Gruppe. Und das ist eben toll, Team einander macht. Oder? Das ist ja heute in der Politik auch ein Problem. Oder? Alle vertrauen auf die anderen, aber niemand haftet. Oder? Das ist... Wenn du allein gehst, haftest du allein. Du bist selber die Schuld. Die Verantwortlichkeit ist klipp und klar.
Remi, bevor du in die nationale Politik eingestiegen bist, bist du ein langjähriger Kantonsrat gewesen. Und du hast damals zwei Initiativen gestartet und die waren unter dem Deckmantel gewesen, jetzt sind wir dran. Beide sind verloren gegangen. Was hat das für Konsequenzen gehabt, wenn du heute zurückblickst jetzt auf das Moratorium, das nicht stattgefunden hat? Also die Katastersituation hat sich jetzt geändert. Also der Kanton Solothurn darf jetzt die Häuser teurer machen. Die Abzüge darf er auch machen. Ist es bereits passiert? Ist es abgeschwächt worden? Sind die Versprechungen, die damals der Regierungsrat vor der Abstimmung gemacht hat, eingehalten worden? Wo stehen wir?
Also teils, teils. Also das mit den Abzügen, das war ja bereits im Gegenvorschlag zu jetzt im E-Trag. Und dort sind wir leider zu spät. Das haben wir ja gar nicht können verhindern. Also die Abzüge, die sind ja schon Fakt. Also man hat die Abzüge reduziert. Die Pendlerabzüge hat man reduziert. Das ist durch. Bei der Katasterrevision ist noch nichts gesagt. Oder? Wir haben jetzt eine neue Revisionsvorlage im Vernehmlassungsentwurf. Und wir haben unsere Vernehmlassung auch schon geschrieben. Der Hauseigentümerverband auch. Aber das ist immer noch in der Pipeline. Und wenn man jetzt den Vernehmlassungsentwurf vergleicht mit der früheren Vernehmlassung, wo man ja vor der Abstimmung zu der Zwillingsinitiative hatte, sind dort wichtige Zähne gezogen worden. Also man hat die Belastung reduziert, man ist dem entgegengekommen, man hat auch Ausnahmemöglichkeiten drin und so weiter. Also es ist eine wesentliche Verbesserung, die jetzt stattgefunden unter dem Druck von dieser Initiative. Also man kann aber sagen, ja, das Gefecht hat man verloren, aber den Krieg hat man dann vielleicht gewonnen. Oder? Da müssen wir jetzt schauen, wie das definitiv durch den Kantonsrat kommt. Das ist noch nicht traktandiert, das ist noch nicht abgestimmt im Kantonsrat. Und wenn es dann schlecht rauskommt, dann muss man das Referendum ergreifen. Also es ist noch überhaupt nichts verloren bei den Katasterwerten. Und ein wichtiger Punkt ist halt auch, wir haben jetzt eine jahrelange Verzögerung und ich wage eine Prognose hier am Tisch, Dani, ich sage dir, faktisch haben wir dann die Sistierung bis 2030, die wir ja wollen, in der Initiative, einfach durch die normative Kraft des Faktischen, wo wir bis dann keine Lösung haben, oder? Weil alle es jetzt versprochen haben und am Schluss niemand sich einig auf den Punkt und am Schluss dann gleich eben 2030 wird. Oder wir haben jetzt 2024 und bald 2025. Es dauert nur noch 5 Jahre. Wenn man geschickt vorgeht, kann man sie so lange verzögern. Und das haben wir ja eigentlich wollen, also Ziel erreicht.
Also Ähnliches könnte ja passieren, jetzt bei euch auf nationaler Ebene, mit der 13. AHV-Rente, die jetzt irgendwie 4 bis 5 Milliarden wird kosten, dass man vermutlich bis ins 2026 keine Finanzierungslösung hat, wo sich alle darauf einigen können. Und dann wird das ja vermutlich aus dem AHV-Fonds, den wir haben, beglichen. Und damit wird der schmelzen wie Schnee an der Sonne. Und Fakt ist nachher, dass vielleicht plötzlich alle dafür sind, dass das AHV-Alter raufgeht.
Das ist durchaus denkbar. Es sind auch andere Szenarien denkbar. Oder? Ich habe zum Beispiel auch schon den Vorschlag gemacht, dass die Steuererhöhung, die jetzt faktisch stattfindet, durch die 13. AHV-Rente, da gibt es ja bei vielen Leuten eine Steuererhöhung, weil sie in eine höhere Progression kommen, dass man die Steuererträge, die Zusatzerträge wieder zurückführt in den AHV-Fonds. Oder? Das ist quasi Recycling.
Also könnte das passieren? Also, um was geht es bei einer 13. AHV? Bei einem Ehepaar geht es um 3'000 Franken oder um wie viel geht es? Und bei einem Alleinstehenden um 2'000 und ein bisschen etwas, oder?
Stell dir vor, du hast noch eine Pensionskasse, alles zusammen vielleicht 90'000 und jetzt kommt noch die 13. dazu und dann hast du noch 3'000 mehr und dann kommst du gerade in die nächste Progressionsstufe und verlierst alles als Steueramt, dann kann man auch diesen Betrag zurück nach Bern schicken.
Hat man das statistisch mal ausgemerkt? Ist das jetzt ein Joke? Ist das ein Witz?
Nein, das ist kein Witz. Also ich versuche dort noch einen Vorstoss zu machen, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, das wird einer von meinen nächsten Anfragen. Sie haben schon so viele Anfragen gemacht. Ist halt noch ein Zeitproblem, oder? Wenn du in der Session bist, hast du nicht, wenn du jede Minute eine Anfrage musst machen, musst du ja noch abstimmen oder, und sonst noch Zeug machen. Also von dem her, das ist etwas, was ich auf dem Tapet habe.
Es gibt den Bund, es gibt Kantone und es gibt ja die Gemeinden. Und in der Gemeinde fühlen sich die Schweizer oder die in der Schweiz wohnen, alle zusammen, eigentlich relativ wohl, weil zum Gemeindepräsident kann ich mal gehen und meine Seele ausleeren und kann sagen, eigentlich finde ich das gar nicht cool, was ihr macht. Und vermutlich hört ihr mir sogar zu. Beim Kanton habe ich schon gar keine Ahnung. Also es ist alles, es sind verschlossene Türen. Das Einzige, was ich kenne, ist vielleicht Steueramt, wenn ich mal protestieren will oder so. Aber der ganze Rest geht an mir vorbei, ist wie eine neutrale Masse irgendwo. Der Bund, das ist schon gar nicht mehr, das ist inexistent. Also beim Kanton kenne ich vielleicht noch wenigstens die Türen, die hier und aufgehen. Aber beim Bund habe ich keine Ahnung. Ich weiß zwar, wie das Bundeshaus aussieht, aber der ganze Rest ist völlig an mir vorbei. Und jetzt geht es ja nochmal weiter. Jetzt gibt es eine EU. Und in der EU habe ich noch überhaupt gar keinen Bezug mehr. Und eigentlich, wenn man sehr viele EU-Bürger fragen, was für einen Bezug habt ihr zu Brüssel, dann sagen die keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was die für mich machen und was das bringt. Also absolut null Bezug. Und jetzt ist doch von uns irgendwie so eine Art Magnetwirkung, mit der EU näher zusammenzuarbeiten. Es heisst, wenn wir das nicht herbringen, dann sind wir eigentlich morgen klinisch tot. Also, zwei Fragen. Die erste Frage, warum ist es eigentlich so, dass ich als Bürger keinen Bezug zum Bund mehr habe? Fast keinen Bezug zum Kanton haben und dass es ein paar Leute unbedingt wollen, dass sie zu einem Körper wie einer EU einen Bezug aufbauen sollen, der schier einfach unmöglich ist.
Ja, das ist ein Riesenproblem, das wir auf allen Stufen haben. Eben bei den Gemeinden vielleicht noch nicht so, weil wir dort noch ortsnähe Gemeindepräsidenten haben. Aber das haben wir im Kanton ja auch schon. Die ganze Abschottung, wenn du heute ans Gericht gehst, oder? Früher hast du einfach reinlaufen. Heute musst du durch eine Schleuse durch, du wirst untersucht und musst einen Termin vorweisen und erst dann kommst du ins Gericht. Das war früher anders gewesen. Als ich angefangen habe als Anwalt, war das Gericht offen gewesen. Als ich angefangen habe als Studierende in Bern, war schon das Bundeshaus offen gewesen. Heute ist ja das ein Kafka-Schloss, oder? Wo du zuerst mal durch eine Dreitüre musst und dann wirst du untersucht, du musst einen Termin haben, du wirst geröntgt und so weiter. Also, das hat man in der Verwaltung auf Bundesebene und erst recht auf Brüssel. Also die Verwaltung schottet sich immer mehr ab. Sie will keinen Kontakt mehr zum Bürger. Der Bürger ist lästig, darum tut man sich abschotten, also physisch abschotten, aber natürlich auch sonst abschotten. Und wenn du mal etwas anrufen willst, kannst du ja eh nicht, dass jemand abnimmt telefonisch, das kannst du vergessen, irgendein Bundesrat oder so, der hat natürlich x Ebenen dazwischen und so weiter. Also das Problem von dieser Abgehobenheit von der Verwaltung, das haben wir in der Schweiz auch, nicht nur in Brüssel. Und in Brüssel wird das verstärkt und der Wunsch ist mir klar, warum. Die wollen durchregieren ohne das Volk, das ist viel einfacher. Das Volk ist heute nur noch lästig. Es wird als Last empfunden und ist nur noch Zahlstelle, mehr nicht. Fertig.
Also genau, also wir sehen es in Deutschland, wo auch eine Demokratie ist, aber das Einzige, was die machen können, ist alle paar Jahre mal ihr Parlament neu wählen. Und dann ist es fertig, oder? Und dann werden sie nicht mehr gefragt. Und dann werden ein paar Monate vorher probiert man am Volk wieder ein bisschen zu küdeln, dass man wieder gewählt wird und dann macht man wieder ein paar Jahre, was man will. Warum bin ich jetzt auf die EU noch drauf gekommen? Also es hat ja einen mega Korruptionsskandal gegeben, wo das EU-Parlament betroffen hat und es hat unter anderem auch Katar betroffen. Katar hat zwei Sachen wollen. Damals haben sie in Ruhe wollen ihre Weltmeisterschaft durchziehen und Sie sagen, es hat 200 bis 300 Tote auf der Baustelle. Irgendwelche NGOs behaupten, bis zu 15'000 Leute sind gestorben auf diesen Baustellen. Also Katar hat ums Töten wollen, dass jetzt endlich mal Ruhe ist und Europa Klappe haltet und Katar lässt arbeiten. Das war das eine. Und das zweite war, Katar Airways wollte in ganz Europa Landerecht haben. Und eigentlich alle Fluggesellschaften waren dagegen, also auch die Lufthansa und auch die Flugplätze, haben gesagt, nein, also damit bringen wir einen Gegner nach Europa rein mit grossen Privilegien, die wir selber nicht haben, mit ganz anderen Grundkosten. Also wir wollen das gar nicht. Und trotzdem hat die EU-Kommission unter Frau von der Leyen das nachher auch durchgezogen. Also Qatar Airways darf heute landen und machen und gehen, wie sie will. Und es hat nie eine Anhörung gegeben und gar nichts. Und der Skandal ist nachher gesehen, dass man bei Parlamentariern mehrere 100'000 Euro Bargeld gefunden hat. Man hat auch einen Kopf herausgefunden, der das Ganze gemischt hat. X Leute mit Geld und Ferien und allem bedient hat. Also Qatar hat das EU-Parlament braucht wie einen Selbstbedienungsladen. Und es sind x Parlamentarier, die korrumpiert wurden. Und eigentlich können wir in der Schweiz sagen, hat es das schon mal gegeben? Ich glaube nicht. Also, weder im Nationalrat noch im Ständerat haben wir, glaube ich, seit 1848 oder so mal einen Fall gehabt, der dermassen krass war, wo man irgendwie 20% vom Parlament anprangern, weil sie effektiv korrupt sind. Jetzt, wenn solche Sachen passieren, das ist ja so widerwärtig letztendlich, oder? Dass man sagt, ich will mit denen gar nichts zu tun haben und schon gar nicht will ich, dass sie nachher über mich bestimmen. Wie siehst du das? Gibt es Korruption in Bern? Du bist zwar jetzt relativ neu dort. Und wie sind die Tendenzen aktuell?
Also man muss ja immer überlegen, was ist Korruption. Im Kantonalbanken-Puck-Bericht, also von Solothurn, 95 etwa, Studio Dinn, ist ein Zitat, im Kanton Solothurn gibt es keine Korruption, man könnte sich einfach. Also ich meine, du kannst ja sagen, eben Korruption fällt schon dort an, wo man Korruption im Sinne von korruptiv, oder? Da, wenn man sich könnte und Gefälligkeiten macht, weil man eben näher ist zum einen oder anderen Politiker. Das ist ja schon mal so ein bisschen eben die Unabhängigkeit, die in Frage gestellt wird. Aber die harte Korruption, das ist ja die, die man eben in diesem Katar-Fall hatte, mit einem Koffer voll Geld, oder Bargeld, dass man keine Spur hat, no paper trail. Oder? Darum hat man ja Bargeld gemacht, dass man nicht über Kontoverschiebungen sieht.
Also es war noch schlimmer, es sind mehrere NGOs gegründet worden.
Aha.
Also Firmen, die Gutes tun sollten,
ja, ja.
Die haben wunderbare Namen gehabt und das sind reine Geldwäschmaschinen gewesen, oder?
Das ist unglaublich, oder? Also, es ist eben schon so, oder? Man hat eine Gelegenheit, oder? Und man hat das Motiv, oder? Geld verdienen ist immer das Motiv des Menschen. Der Homo economicus, selbstverständlich, oder? Man muss ja Geld haben. Und Gelegenheit hat man eben das führt halt eben zu diesen Erscheinungen, wenn man auch keine Kontrolle hat. Ich finde einfach, es ist erstens mal moralisch verwerflich, so etwas, und das bei einer Direktwahl des Volkes, oder? Müsste er sofort um sein Amt fürchten, den Abgeordneten. Aber eben die EU-Parlamentarier sind ja nicht direkt gewählt vom Volk, oder? Sie werden ja abgesandt von den jeweiligen Landesparlamenten oder und so weiter. Also teilweise gibt es ja Direktwahlen, aber nicht sehr häufig. Es gibt keine viele wenige Korrekturmaßnahmen. Und das Problem ist eben das, ich sage halt, je abgehobener und entfernter so eine Machtzentrale ist, desto weniger Bodenkontakt hat sie, Bodenhaftung hat sie und kann dann eben durch das korrigiert werden, durch Abstimmung oder durch das Volk.
Also Remy, du und Frau von der Leyen, also die Kommissionspräsidentin, die haben etwas gemeinsam. Oder eigentlich nicht, kann man sagen. Du wolltest Transparenz haben in dieser Corona-Impfungssituation. Du wolltest wissen, was kostet das eigentlich? Was kostet Moderna? Was kostet Pfizer, BioNTech? Und ich glaube, du hast die Antwort schlüssig immer noch nicht bekommen. Das Gleiche ist auf Europa-Ebene passiert. Und Frau von der Leyen hat sich gewehrt dagegen. Und Europa hat keine Transparenz bekommen über was das gekostet hat tatsächlich. Man geht sogar davon aus, dass Frau von der Leyen mit einem SMS den Auftrag für mehrere Milliarden erteilt hat, bevor überhaupt das Zeugs wirklich paraffiert ist und klargestellt ist. Und das EU-Parlament und die haben gar nicht in diesem Zeitpunkt eine Stellung nehmen dazu. Also ungeheuerlich. Dann eine Zwischenfrage, weißt du, wie viele Angestellte das Frau von der Leyen hat?
Ja, ich rate mal ein paar 10'000 oder
wie? Ja genau, es sind weit über 30'000.
30'000, oder? Genau. Unglaublich.
Also, oder? Das nimmt man so, EU-Kommission, das tönt so harmlos, oder?
Ja, ja.
Aber es sind über 30'000 Leute, die dort zustande. Also, okay, also ich komme jetzt zurück zu der Gemeinsamkeit. Du hast die Transparenzwelle, hast du sie nicht bekommen?
Mhm. Eben, es ist so, die Transparenz habe ich natürlich nur mal bekommen, weil wir die gesetzlichen Werkzeuge dazu haben. Das ist das Bundesgesetz über die Öffentlichkeit. Also wir haben in der Schweiz den Öffentlichkeitsgrundsatz Access to One, Access to All. Das heisst, wenn einer Zugang zu einem Dokument hat, soll es alle bekommen. Und es, alle staatlichen, öffentlichen Dokumente, amtlichen Dokumente sind öffentlich. Das haben wir auch im Kanton. Dort ist ja auch noch das Verfahren gesehen, jetzt wegen der Liegenschaft, dem Liegenschaftskauf, der geheim war, der Regierungsratsbeschluss. Und den Kaufvertrag haben wir rausklagen über das Öffentlichkeitsgesetz. Das haben wir eben in der EU nicht. Also wir haben leider nicht, oder? Wir haben in der EU kein solches Öffentlichkeitsprinzip. Das ist mal ein Grundfehler. Und der zweite Fehler ist natürlich die Staatsanwaltschaften. Oder? Die Staatsanwaltschaften sind leider das französische Staatsanwaltmodell weisungsgebunden von der Regierung. Das heisst, die Regierung bestimmt in der Staatsanwaltschaft, was untersucht wird und was nicht. Jetzt kannst du dreimal roten, hat die Regierung ein Interesse, dass Frau von der Leyen transparent ist? Kaum, oder? Weil sonst steckt man da plötzlich noch ein anderes Zeug auf und dann ist ja derjenige und dieserjenige auch noch drin verstrickt gewesen. Also die schützen sich, wo sie nur können. Oder das ist eine kleine Clique, eine kleine Gruppe, die sich schützt an eben in dem, dass sie nicht transparent sind und B, weil sie genau wissen, die Strafverfolgung tut ihnen nicht weh am Schluss.
Also bei der EU-Parlamentarier ist es übrigens so, wenn er etwas macht, egal was, dann kann er selber in einem Dokument ein Kreuzchen machen und sagen, es ist im Sinne der Allgemeinheit.
Ja, eben das öffentliche Interesse ist eine Generalklausel. Du kannst alles darunter verstehen, oder?
Also er muss nicht den Dritten fragen, ob es im Sinne der Allgemeinheit ist, sondern er tut, er tut sich selber so unterschreiben, dass er ein ganz guter ist und das tiptop macht. Aber nochmal zur Transparenz. Du hast gesagt, du hättest sie bekommen, du hättest das Instrument gehabt. Dann wissen wir heute, was so eine Spritze gekostet hat.
Nein, natürlich in der ersten Linie habe ich sie bekommen. Also in der ersten Linie habe ich auch die Verträge bekommen, allerdings mit Schwärzungen. Und habe dann ein zweites Verfahren anstrengen und dann hat der eidgenössische Öffentlichkeitsbeauftragte empfohlen, und das ist eben gut, sie müssen alles offenlegen. Und dann hat eben das BAG eine Verfügung erlassen und hat gesagt, nein, das gibt es nicht, es gibt keine Transparenz. Und das habe ich jetzt angefochten beim Bundesverwaltungsgericht, also bei der zweiten Linie jetzt, im zweiten Verfahrensschritt. Aber im ersten Verfahrensschritt habe ich die Dokumente bekommen, allerdings einfach geschwärzt.
Aber das, was dich interessiert ist, ist schwarz.
Das war schwarz gewesen. Aber Dokumente selber habe ich bekommen. Also einfach geschwärzt mit dem wichtigen Inhalt. Und dort läuft jetzt das zweite Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht. Das ist hängig.
Wer finanziert ihr das?
Es ist so, der Gerichtskostenvorschuss ist relativ tief, 1'500. Jetzt erst denkt sie, machen das Maximum, um mich abzuschrecken. Bei etwa 5'000 oder 7'500 könntest du oder 5'000 könntest du raufgehen. Und jetzt ist es etwa 1'500 wird um Vorbehalt und das ist finanzierbar.
Also ist privat finanziert oder hilft die Partei oder wer macht damit?
Ich habe hier gewisse Gruppen, die mich unterstützen. Es sind vor allem Leute, die sich interessieren für Freiheitsrecht.
Bist du dort transparent?
Ja, natürlich, das würde ich alles offenlegen. Es ist so, dass bis jetzt einfach nur der Vorschuss gezahlt worden ist, mehr nicht. Also ich muss ja nicht momentan, muss ich einfach mehr absichern für einen Crashfall, wenn ich verliere. Dann muss ich dem Anwaltsbüro, wenn die eine Anwaltskanzlei nehmen, die Firma, muss ich dann eine höhere Parteientschädigung zahlen.
Also, wenn wer einen Anwalt nimmt?
Gegenseite, der Impfkonzern, oder? Der Impfkonzern ist jetzt beigeladen worden.
Wer hast denn du eingeklagt? Das ist ja der Staat, den du eingeklagt hast, oder?
Ich habe immer eingeklagt, ich habe eine Verfügung angefochten. Der Mekano war so gewesen. Der eidgenössische Öffentlichkeitsbeauftragte hat eine Empfehlung rausgelassen auf Offenlegung. Und dann muss in einer gewissen Frist muss BAG, also die Instanz, muss entscheiden, ob sie es akzeptieren oder nicht. Wenn sie es nicht akzeptieren, müssen sie mir eine anfechtbare Verfügung schicken. Das haben sie gemacht. Und die habe ich dann angefochten. Und dort habe ich eben das Prozesskostenrisiko im Verlustfall. Also der Gerichtskostenvorschuss ist überschaubar.
Also das ist ein Verwaltungsgericht,
genau,
oder? Aber
genau.
Das Verwaltungsgericht ist doch immer, wenn man einen Staat anprangert, einen Kanton oder wer auch immer, oder?
Genau, eben ist das Bundesverwaltungsgericht. Und das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt eine instruierende Richterin ernannt, die das führt. Also instruiert heisst, führt das Verfahren. Aber am Schluss entscheiden drei Richter, also drei Bundesverwaltungsrichter. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass in diesem Gremium dann auch kritische Leute drin sind, freiheitsliebende Leute, also öffentlichkeitsliebende Leute, transparenzliebende Leute. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Ich habe noch keine Mitteilung offiziell, wie das die Zusammensetzung ist, aber ich werde genau hinschauen. Und auch beim Gerichtsschreiber oder der Gerichtsschreiber Ausschreiberin musst genau hinschauen. Da gibt es eben auch A und B. Oder? Da gibt es nicht alle sind gleich.
Aber eigentlich dürfte das gar nicht ein Politikum sein, sondern es müsste ja Recht sein. Oder? Also, ja. Immerhin haben wir Legislativ, Exekutiv und Judikativ getrennt voneinander. Oder? Also, wenn das BAG etwas macht, dann ist ja das Exekutiv. Oder? Das ist ja ein Bundesamt, das etwas macht. Oder? Und die Judikative darf ja keine Instruktionen entgegennehmen. Also, es darf ja nie und nimmer politisch sein. Oder?
Nein, aber es ist natürlich ein Ermessensentscheid. Oder? Es ist gut um die Frage. Also, es ist interessant. Also, das BAG hat ja so eine Gratwanderung gemacht und immer wieder geändert die Begründung. Also, zuerst haben sie gesagt, es seien private Interessen von den Impfkonzernen. Und jetzt plötzlich sagen sie, es sei ein öffentliches Interesse von zwei Staaten, wo man eine Zusicherung gemacht hat. Schweden und Frankreich hat man scheinbar eine Zusicherung auf Geheimhaltung gemacht. Das ist jetzt die Argumentation, die neue vom BAG.
Und Franzosen sagen, sie können es nicht sagen, weil sie der Schweizer eine Garantie abgeben.
Nein, ich bestreite, dass die Zusicherung gegeben hat oder die Forderung von den Franzosen und von den Schweden. Ich würde gerne die Schreiben gesehen von den Franzosen und den Schweden. Die habe ich bis heute nicht gesehen. Das ist ein Beweisantrag, den ich gestellt habe. Also, du siehst, dann ich gehe aufs Ganze. Du musst jetzt einfach möglichst viel Staub aufwirbeln und möglichst viele Beweisanträge stellen, sodass sie am Schluss nicht mehr anders können als für dich entscheiden. Also, weißt du, wenn das BAG mir behauptet, Frankreich will nicht, dass wir die Verträge offenlegen, dann will ich zuerst das Schreiben von Frankreich sehen. Und dann will ich auch wissen, wer in Frankreich das unterschrieben hat. Nicht irgendeine subalterne Bürogummi, oder? Ich möchte wissen, ob da auch Kompetenz ist, solche Forderungen zu stellen. Und dann kommt noch etwas dazu. Wie kann ich wissen, dass die Eidgenossenschaft einfach sich immer wieder, und das ist ein Riesenproblem, immer wieder so von Forderungen vom Ausland einfach durchwinken lassen, oder? Und nicht sich wehrt gegen so Forderungen. Das ist für mich ein Riesenthema übrigens eben auch mit dem EU-Rahmenabkommen 2.0, wo wir jetzt wieder diskutieren, oder WHO-Pandemievertrag und so weiter. Meine Befürchtung ist einfach, dass die Leute einfach nur alles akzeptieren, was aus dem Ausland kommt und sich nicht wehren und nicht verhandeln und vor allem nicht die Interessen von der Eidgenossenschaft, von der Bevölkerung, von der Schweizer Bevölkerung vertreten.
Genau. Also bei der EU, dort ist ja vermutlich schwierig, an der Bevölkerung vorbeizukommen. Also wenn dort sich nicht noch irgendetwas ändert und man mit den Wortlaut, die man im Moment kennt, wird an die Bevölkerung gehen, dann wird vermutlich das neue Rahmenabkommen genau gleich wie der Schiffbruch erleiden wie das erste Mal. Es gibt einfach viel zu viele Gegner von links und von rechts und von überall. Also es ist eigentlich wieder einmal mehr schlecht vorverhandelt. Wenn wir noch schnell auf die WHO möchten eingehen möchten, auch dort ist ja wieder so etwas. Ich meine, die Schweiz weiss ja selber, wenn ein Virus kommt oder ein Bakterium oder dass man irgendwie, wenn man das Viertel kratzt, was wir müssen machen, oder?
Genau, schon.
Also dann brauchen wir ja nicht eine WHO, die uns das sagt, dass es vielleicht mal eine WHO braucht, die eine gewisse koordinative Situation macht. Das ist ja gut, oder? Dass sie sagt, lass mal, die bekommen das Problem, es hat jetzt in China angefangen, vermutlich wird es das ausdehnen, tut bitte aufpassen, oder? Genau. Aber die dürfen ja nicht weisungsbefugt sein, oder? Und jetzt sind diese WHO-Verträge, die man unterschreiben will, die nicht einmal von den Fristen her stimmen, etc., also die völlig schräg in dieser Welt stehen, will man wieder sich unterjochen und einer Weisungsbefugnis unterziehen. Wieso macht man so etwas?
Ja, eben, das war auch meine Frage. Ich habe mehrere Vorstöße gemacht. Also, zuerst jetzt Behauptung ist zuerst, dass ich nur ein Softlaw, unverbindlich, oder? Und dann habe ich dann gefragt, ja, ist das wirklich so? Und habe den Vertrag mal angeschaut. Und das ist eben nicht so. Etwa in jedem dritten Artikel ist das Wort Obligation. Und Obligation heisst auf Deutsch Verpflichtung. Eine Verpflichtung. Und nachher habe ich die Frage gestellt. Und jetzt ist die Antwort auch gekommen. Und dann habe ich gesagt, nein, es sei nicht Softlaw in der bundesrätlichen Antwort. Plötzlich haben sie wieder eine Kehrtwende gemacht. Also der Bundesrat ist komplett inkonsistent, respektive die Berater, die sie dort haben. Das ist mir übrigens auch noch ein anderes Beispiel aufgefallen, bei der Baum Schneider. Ich komme sonst noch zu diesem Punkt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wichtig ist jetzt einfach Folgendes. Wenn du einen Vertragsentwurf anschaust, ist das mal eine Gefahr, oder? Dass man Verpflichtungen eingeht, einseitig. Aber das Zweite, was fast noch schlimmer ist, ist, dass die WHO in diesem Pandemieabkommen eine supranationale Organisation aufbauen wollte, mit zwei Organen, wieder eine Kommission mehr, am Schluss sind dort auch noch 30'000 Leute, und einem Organ wie einem kleinen Mini-Parlament, oder wie eine kleine EU. Und wenn wir das jetzt einfach abschließen am Schluss, treten wir dort bei und sind nachher über die Entscheidungen, die dort getroffen werden, wieder gebunden. Aber nicht mehr, wir können nicht mehr entscheiden, mitentscheiden. Und was ganz wichtig ist, es gibt noch Klauseln drin, wo drin steht, dass die Vertragsstaaten verpflichtet sind, Beitragskontributionszahlungen zu leisten nach Maßgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Das heisst, die Schweiz, das wissen wir schon jetzt, oder, kann am meisten zahlen von allen. Und dann haben wir dann wieder dort eine Ausgabenposition von vielleicht 4 bis 5 Milliarden pro Jahr, wo der gebundene Ausgabe ist, wo wir nicht mehr drum herum kommen. Und darum wehre ich mich gegen solche Sachen. Oder? Und ich lese sie das Zeug genau durch, im Gegensatz zu denen, die einfach das durchwinken.
Du bist nicht allein im Nationalrat vom Kanton Solothurn, sondern du hast ein paar Gespändli. Und die SVP hat es nur zu einem Sitz gelenkt. Die anderen Parteien genau gleich auch. Also das sind ein gemischtes Völkchen. Wie kommen die raus untereinander?
Ja, sehr gut. Also nie Krach mit denen, aber ich habe nicht grosse Berührungspunkte miteinander momentan. Das kann sich vielleicht ändern. Ich bin ja in der Sozial- und Gesundheitskommission. Darum ist ja das WHO-Dossier bei mir und der institutionelle Gesundheitsvereinbarung und das Epidemiegesetz, das übrigens jetzt auch in der Revision ist, wo auch sehr viele Problempunkte aufweist, die ich jetzt die Vernehmlassung auch gemacht habe. Aber ich habe dort keinen Bezugspunkt zu den anderen Nationalräten oder von den anderen Parteien. Und auch der Christian Imark ist ja in der UWEC und auch in der SGK. Also dort schauen wir mal primär einfach intern in den Kommissionen mit meinen Parteileuten für eine Mehrheit zu finden. Und was wichtig ist, natürlich vor allem in der Fraktion selber. Oder dort müssen wir schauen, dass wir immer geschlossen sind.
Also kann man eigentlich sagen, die Nationalräte sind nicht kantonal gemeinsam, dass man das miteinander diskutiert, sondern die Partei ist schon noch wichtig. Also von der SVP sind die Zweite, oder?
Ja.
Und dann gibt es einen Freisinnigen, es gibt einen Grünen, es gibt eine Mitte und eine SP-Nationalrätin.
Also wir finden sie schon zusammen. Oder? Das ist zum Beispiel Stahl von Gelafingen. Der Fall ist ja in die Zeitung gekommen. Dort ist der Christian Imark gekommen und hat gesagt, jetzt müssen wir handeln, weil der Stahl Gelafingen geht schlecht, oder? Wegen der Strompreise. Und dann haben wir gemeinsam auch einen Vorstoss unterschrieben, einen dringlichen Vorstoss, der politisch auch etwas bewirkt hat. Das war ein Solothurner Vorstoss. Und den haben wir relativ schnell gemacht. Also Christian Imark hat das auch sehr gut gemacht.
Aber aus Schweizer Sicht ist das nicht wieder fast ein bisschen lächerlich? Ein bisschen, ja. Weißt, also wir haben am Anfang vom Interview haben wir miteinander darüber geredet, dass eigentlich das Schweizer Volk auf eine Art, ich sage es jetzt halt, wie es ist, ein bisschen betrogen wird bei diesem Strompreis von den kantonal dominierten Firmen, dass sie so hohe Strompreise müssen zahlen müssen. Und jetzt packt man eine Firma aus, oder? Und plötzlich kumpen alle und springen alle. Also die gute Stahlbude hat auch elendlang von tiefen Preisen profitiert, indem sie tatsächlich im liberalen Markt draussen war. Und jetzt kumpen alle. Und nachher hört man nachher, ja, nein, so schlimm ist es gar nicht gesehen und wir hätten nicht geschlossen und so weiter und so fort. Oder? Also ich weiss nicht, die würde das Exempel gescheiter nehmen, um uns allen Bürgern etwas zu bringen.
Das ist richtig. Also ich sehe es ja auch so, dass man den Strompreis, dass man dort die Liberalisierung oder die Pseudoliberalisierung muss anders machen. Aber jetzt gleich noch schnell zu der Stahl Gelafingen. Die hat natürlich schon eine nationale Funktion im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, weil der ganze Schrott, dort, der dort eingeschmolzen wird, den brauchen wir für die Bauwirtschaft. Und du musst eins wissen, im Ausland wird die Stahlindustrie staatlich gehätschelt, wirklich brutal subventioniert. Oder? Und wenn wir jetzt die verlieren, dann hat man ausgerechnet, dann steigen die Preise extrem. Oder? Und wir haben keine zuverlässige Rückversicherung mehr. Wir haben den Stahl nicht mehr, den wir brauchen für unsere eigene Wirtschaft. Und die ist weg. Und wir haben momentan einen Verdrängungskampf in der Welt. Oder? Wir haben im Ausland eben auch keine freien Märkte, sondern subventionierten Stahl in Frankreich.
Aber
in
du hast mir jetzt meine Frage nicht beantwortet. Ja. Oder? Klar kann man für die Stahlgerlefinger etwas machen. Es sind, glaube ich, 500 oder 600 Leute, die dort arbeiten. Selbstverständlich ist das wichtig. Selbstverständlich ist die Kreislaufwirtschaft wichtig. Aber ich habe einfach etwas gegen die Hektikpolitik, weißt du, so Hü-Hot-Politik. Jetzt passiert wieder etwas und jetzt können wir uns wieder irgendwie in der Öffentlichkeit zeigen und dann machen wir wieder irgendetwas. Wieso tut ihr das nicht als Exempel nehmen und sagen, jetzt wollen wir, dass der Strom, der in der Schweiz produziert wird, zu Eigenkosten an die Bürger geht? Um das geht es ja. Dann kommt auch die Stahl Gerlafingen wieder an preisgünstige Strom. Und wenn es wirklich so ist, dass es kurz vor dem Verklöpfen ist, was ja der Staat dann könnte machen, im allerschlimmsten Fall, dass er einen Überbrückungskredit gibt, der zu einigermaßen vernünftigen Konditionen, das hat er ja mit den Banken gemacht und so weiter und so fort. Bis jetzt ist ja das eigentlich immer gut rausgekommen. Also bei der UBS, damals die 60 Milliarden, dort ist zu einem Verdienst von über 10% zugunsten vom Staat. Oder? Also was die UBS geredet ist, sie sind irgendwie zwischen 6 und 10 Milliarden zugunsten vom Staat übrig geblieben. Die ganze CS-Geschichte, dort sind Zinsen gezahlt worden, das klopft und tätscht an den Staat. Und die UBS hat natürlich möglichst schnell zu diesem Zeug auswählen, weil die Zinsen sind so hoch waren. Und darum haben sie auch die ganzen Staatsverpflichtungen versuchen wegzubringen. Also was ich eine Katastrophe würde finden, wenn wir jetzt die Stahl Gerlafingen, würde denen irgendwie einfach einen anderen Strompreis geben als allen anderen.
Ja, dann schätze ich die erste Frage, oder? Wenn man es einheitlich machen will und Gestehungskosten wird weitergeben quasi im Stromkonsumenten, müssen im Prinzip die Stromkonzerne enteignen. Oder müssen sie zum Beispiel verstaatlichen wieder zurückführen.
Ja, die sind ja verstaatlich.
Ja, nein,
die gehören ja mehrheitlich am Staat.
Ja, warte jetzt. Das ist eben genau das Problem, das ich anprangere. Man hat Aktiengesellschaften daraus gemacht, die sind auf dem Staat juristisch eigenständig unterwegs. Das heisst, wenn wir jetzt dann etwas wegnehmen, dann hast du gerade etwa 10 Anwälte, Spitzenanwälte von der Bahnhofstrasse auf der Matte, die einklagen, oder? Und die sagen, es ist eine Enteignung, wir wollen einen Schadenersatz. Stell dir mal vor, was passiert, was würde passieren, wenn jetzt plötzlich quasi wir würden kommen mit so einem Vorschlag. Erstens mal die Lobbyisten, die würden Sturm laufen, die wollen ihre Freunde nicht verlieren, das ist mal das eine. Aber das andere ist dann die juristische Folgeposition. Die werden dann die Anwälte nehmen und werden einen Schadenersatz verlangen, oder? Für ihre Aktionäre, wer auch immer das ist. Und das ist das Hauptproblem. Oder? Du, wenn du eine Pseudoprivatisierung machst und juristische Aktiengesellschaften machst, die selbstständig sind, die aber gleich gehätschelt werden vom Staat, und dann nimmst du die Hätschelung weg, die Schutz-, die protektionistischen Massnahmen, dann kommt automatisch die Forderung nach Schadenersatz. Und ich vermute, darum finden wir niemanden, der dort mitmachen wird. Das müsste man ändern. Wir müssen also quasi eine Rückführung machen. Quasi. Also, ich will das Wort Verstaatlichung nicht rein ins Maul nehmen, aber eigentlich müssen wir einfach einen sauberen Schnitt machen zwischen Staat und Privat. Und ich habe vorhin schon gesagt, das müssen auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, dort haben wir genau das gleiche Problem. Wer staatlich gehätschelt unterwegs ist, wer Schutz hat durch das Gesetz, wer eine Monopolsituation hat durch das Gesetz, der ist nicht würdig, als Privat genannt zu werden und darf nicht sich in einer Aktiengesellschaft verstecken. Das ist übrigens bei der SOHA AG genau das gleiche Problem.
Die verstecken, du redest von den Spitälern im Kanton Solothurn, ja, oder?
Aber es gibt eben andere Beispiele auch. Es gibt x Beispiele, wo man AGs gemacht hat. Die SBB ist auch so ein Beispiel. Oder man hat Aktiengesellschaften gemacht, sogenannte öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaften. Die haben Fünfe und Zweckli. Sie haben den staatlichen Schutz, also Defizitgarantie, sie haben Monopolsituation und gleichzeitig dürfen sie machen und schalten unternehmerisch operativ, wie sie wollen. Oder? Und am Schluss, wenn sie einen Schaden haben, können sie noch Schadenersatz gegenüber der Allgemeinheit geltend machen. Und das ist das Hauptproblem. Ich sage, man muss den Dualismus Staat-Privat muss man super, super trennen. Du musst Staat und Privat darfst nicht mehr so vermischen. Das ist das Hauptproblem.
Darf ich noch eine aktive Radioinitiative am Nationalrat Wiesmann übergeben? Und zwar geht es ums Grid. Solartechnologie, etwas Wunderbares. Batteriespeicher, etwas Wunderbares. Eigenverbrauch, etwas Wunderbares. Aber jeder, der Solarenergie produziert, hat früher oder später als Recht dürfen einspeisen ins Netz sein. Und das findet man etwas wahnsinnig Gescheites, oder? Es wird dazu führen, dass das Grid in der Schweiz für einen Ausbau, damit das überhaupt möglich ist, etwa 100 Milliarden wird kosten. Also es sind Kosten, die man nie werden zurückholen mit dem, was wir mit der Solarenergie haben können, effektiv als Effekt erzielen. Ich will, dass das Gerät nicht ausgebaut wird. Ich will, dass jeder soll Solarenergie machen soll. Er soll das auch selber verbrauchen, aber er soll nicht einspeisen. Also es braucht eine Art, auch ein Moratorium und aufhören, dass jeder ein Mikrokraftwerk daheim hat. Und das bringt irgendwie 500 Franken nachher pro Jahr. Er erzeugt aber Kosten im Grid, damit die Rückeinspeisung möglich ist, in dieser Wahnsinnszahl, oder? Von aber Tausenden von Franken. Also das ist zu Ungunsten wieder von uns Bürgern. Wie kann man so einen Unsinn bremsen? Gäbe es eine Möglichkeit, dass man sagt, jeder darf Solarenergie machen, wie viel er will, oder? Kein Problem, aber niemand darf einspeisen ins Grid.
Ja, das ist das Schöne, was eigentlich alle anstreben wollen, einen autarken Haushalt, dass du kannst selber auf dem Dach Strom produzieren und in der Batterie speichern und nicht mehr abhängig bist vom Staat oder von irgendwelchen Monopolisten. Das wäre ja die Idealversion vom liberal denkenden Bürger, der sagt, ich will mit dem Staat nichts zu tun haben, ich zahle auch keine Steuern mehr und produziere alles selber. Ja, also weißt du, Dani, einverstanden, also wenn die Speichermöglichkeiten technisch da sind und so weiter, bin ich auch der Meinung, also was man hier ja wieder herzüchtet, ist etwas völlig...
Darf ich meine Frage nochmal verdeutlichen? Oder? Es geht ja nicht darum, dass man das nicht produzieren soll, sondern es geht schlichtweg darum, dass es ein Unsinn ist, dass ich mit meinem Mikrokraftwerk eine Infrastruktur brauche, die 100 Milliarden kostet, damit ich meine paar Kilowattstunden der Allgemeinheit zur Verfügung stelle. Das ist ein mega Blödsinn, oder?
Ja, aber es ist genau der gleiche Blödsinn, ist auch ein paar Windkrafträdchen herzustellen, die vielleicht irgendwie 5% vom Jahr drehen und auch minimal nur einspeisen.
Also, das ist klar.
Also, ich bin auch der Meinung, was wir brauchen, ist einfach back to the roots, oder? Und sagen, wir brauchen eine Breitbandenergie, zum Beispiel Kernenergie, oder? Das ausbauen und so Spitzenzeiten mit Speicherkraftwerken, wo dann wirklich das sich auch lohnt, das runterzulassen, das Wasser und dann zu produzieren für Spitzenenergie. Aber das, was ja jetzt gebastelt wird, ist halt auch wieder so etwas, oder? Man hat politische Einflüsse, die sagen, mit dieser ganzen Klimageschichte und so weiter, wo man die Solarindustrie, die Solarzellen hypet und am Schluss hat man eben solche Effekte, wie du die schilderst. Oder ich vermute einfach Folgendes. Jetzt kommt ja der Mantelerlass, oder? Der kommt jetzt zur Abstimmung. Ich bin gespannt, ob dann nachher eben so Solarkraftwerke gebaut werden oder Windkraftwerke.
Also Remi, ich würde gerne weiterfahren mit dem Gespräch. Ich hoffe, in ein paar Monaten haben wir dich wieder am Mikrofon. Ich würde gerne das auch mit der linken Seite gerne noch diskutieren, die ganze Geschichte, damit wir auch das echte Bild haben, was ist eigentlich effektiv los in der Schweiz. Ganz herzlichen Dank, Remi. Toi, toi, toi.
Danke, Dani. Merci.
Aktiv Radio Interview.